Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 23 unseres Podcasts. Heute geht es hier um die Liebe, und zwar über die Liebe in all ihren Facetten. Denn genau dazu haben wir als FF am Mittwoch vergangener Woche vor 250 Gästen bei den zweiten FF Talks 2024 im Vincentinum in Brixen diskutiert. Lange Zeit war die Paarbeziehung und die Ehe ja die einzige gesellschaftlich anerkannte Beziehungsform. Freundschaft plus oder gar eine offene Ehe, die wurden, wenn dann, hinter verschlossenen Türen geführt. Heute gibt es reihenweise Ratgeber zu diesem Thema. Sogar der Spiegel hat vor rund 3 Monaten eine Titelgeschichte diesem Thema gewidmet. Die Frage ist, und darum ging es an diesem Abend, was ist denn überhaupt von diesen alternativen Beziehungsmodellen zu halten? Können sie funktionieren? Wie passen sie in unsere Gesellschaft und was machen sie mit unserer Gesellschaft? Vernachlässigen wir damit nicht auch Werte wie Vertrauen und Verlässlichkeit? Und stimmt es tatsächlich, dass sich die Liebe nur noch online finden lässt? Genau darüber habe ich mit 3 spannenden Gästen diskutiert. Zum einen mit Dr. Tinder. Johanna Degen ist Beziehungsexpertin und Wissenschaftlerin an der Europa-Universität Flensburg. Dann mit Martin Lindner, Professor für Moraltheologie und spirituelle Theologie in Brixen. Und mit Oli Liebel, einem Autor und queeren Influencer aus Berlin. Eingangs wollte ich von der Beziehungsexpertin Johanna Degen wissen, ob wir denn zu große Erwartungen an die Liebe haben. Denn wie sonst lässt sich erklären, dass eine von 3 Ehen früher oder später in die Brüche geht, es Fremdgehportale gibt und immer mehr offen über zu wenig Sex und Zuneigung in ihrer Partnerschaft klagen. Johanna Degen?
Die romantische Liebe ist überhaupt keine Illusion. Und sie ist sogar in unserem Leben ziemlich zentral. Also wenn man Menschen befragt, was bedeutet die Liebe über die Lebensspanne, dann sind eigentlich auch die, die sie ablehnen, auf der Suche. Das, was abgelehnt wird, sind eher die Vorgaben, wie es sein soll. Aber oft ist es doch ein Ringen, doch noch anerkannt gesehen zu werden. Aber leider, das geben wir uns ja in Beziehungen oft nicht, sondern wir geben uns Kälte. Wir sind gegeneinander oder gegenseitig die größten Kritikerinnen. Wir haben zu wenig Sex, glauben wir.
Aber haben wir in unseren Beziehungen tatsächlich zu wenig Sex?
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass bestimmt jedes zweite Paar in der Paartherapie kommt und sagt, wir haben zu wenig Sex. Und wir fragen, ja, okay, wie viel denn? Einmal im Monat, dann sind sie im Schnitt. Dann kann ich schon mal sagen, sie haben kein Problem. Der Rest ist medial aufgeblasene Erwartungshaltung.
Immer mehr Paare, so meinte die Sozial- und Medienpsychologin Degen, seien der Überzeugung, dass eine offene Beziehung auch ihre Partnerschaftsprobleme lösen könne.
Es gibt immer mehr die Idee, dass das eine Lösung sein könnte für Probleme, die aber auch vorher schon da waren. Also es ist wie eine neue Suchstrategie. Ich glaube, ganz oft, wenn wir an diesen Punkt kommen, ans Unvereinbare im Anderen, also an die programmatische Krise, jetzt ist da die Einladung da, mich katalysiert selbst zu entwickeln, weichen wir aus. Wir gucken nicht in die eigene Hässlichkeit, wir gucken nicht in die eigene Abwehr, wir gucken nicht, welche Anteile habe ich eigentlich an dieser ganzen Krise, und dann ist es manchmal auch einfacher, sich nochmal neu zu verlieben, was auch immer, Sex zu haben, sich als besonders gespiegelt zu bekommen, sagen, für dich bin ich fürchterlich, aber für diese Person bin ich wunderbar. Und ja, da würde ich sagen, das ist eigentlich eine Einladung, mal zu gucken, sich selbst zu konfrontieren. Und dann ist das Gold auf der anderen Seite. Und dieses Gold kann Zweisamkeit sein und das ist kein moralisches Argument. Das kann dann auch eine Polyamorie sein oder eine offene Beziehung. Aber erstmal würde ich diese Krisen als Einladung sehen zur Selbstentwicklung. Dann kann man sagen, vielen Dank, schön ausgesucht, jetzt geht's los.
Der Berliner queere Influencer Oli Liebel, der führt seit jeher eine offene Beziehung. Erst für 9 Jahre mit einem Mann, seit 7 Jahren nun mit einer Frau. Ist eine offene Beziehung also, in Liebels Fall mit Männern und mit Frauen zu schlafen, das Erfolgsrezept für langjährige Beziehungen? Oli Liebel?
Deswegen ist das Rezept für eine erfolgreiche Beziehung wahrscheinlich gar nicht so anders als in monogamen oder von mir aus polyamoren Beziehungen. Da geht es um Ehrlichkeit und Verbindlichkeit, um eine bedingungslose Zugewandtheit und ein Vertrauen. Die Frage ist ja, was es heißt, jemanden nur für sich zu haben. Also die Bereiche, die in einer Beziehung ausgehandelt werden, die exklusiv sein sollen, die nur zwischen diesen beiden Menschen sich ereignen dürfen und müssen, die sind ja erstmal offen. Also da kann man sich natürlich orientieren an Bildern und Vorstellungen, die kulturell oder religiös oder gesellschaftlich vermittelt werden. Aber in der liberalen Gesellschaft ist das ja eine Offenheit, die man auch anders gestalten kann.
Martin Lindner ist seit 2001 Priester. Sein Arbeitgeber, also die katholische Kirche, die zwingt ihn zu einem zölibatären Leben. Und ich habe ihn gefragt, ob er sich denn nie nach dieser Liebe sehnt, nach diesem Gefühl, sich von der Verliebtheit einfach treiben zu lassen.
Ja, die Kirche zwingt mich tatsächlich zu etwas. Sie bringt mich um mein Lebensglück. Ganz schlimm. Scherz beiseite, für mein Unglück, wenn man so will, bin ich schon selbst verantwortlich. Also sie zwingt mich zu nichts. Also die Entscheidung, Priester zu werden, Ordenspriester zu werden, die habe ich getroffen selber. Und da hat mich niemand dazu gedrängt. Und selbst wenn ich jetzt wirklich das Gefühl hätte, das ist nicht die richtige Lebensform für mich oder das würde mich tatsächlich um mein Lebensglück bringen, weil es irgendetwas gibt, was für mich so wichtig wäre, wo ich eben jetzt das nicht auslebe oder darauf verzichte, dann gibt es immer Möglichkeiten, auch offiziell andere Wege einzuschreiten. Also in dem Sinne bin ich ganz frei und fühle mich nicht gezwungen oder irgendwas auch immer, sondern bin für mein Glück oder Unglück selbst verantwortlich.
Und ich wollte auch wissen, ob er denn gerade abends nie das Bedürfnis habe, sich mit jemandem auszutauschen, von seinem Arbeitstag zu erzählen.
Also ganz ehrlich, bin ich oft froh, dass ich nach Hause komme und Ruhe habe, nach einem langen Tag. Aber trotzdem, ich wohne ja nicht alleine. Also wenn ich hier in Brixen bin, dann bin ich alleine, aber ich wohne ja in einer Klostergemeinschaft. Das heißt also, den Austausch, das gemeinschaftliche Leben habe ich. Wenn ich vor der Entscheidung gestanden wäre, ein ganz einsames Alleinleben zu führen, etwa als Zusammengeistlicher, dann würde mir das schwerer fallen. Aber ich bin eingebunden in eine Klosterordensgemeinschaft und dort haben wir diesen Austausch. Natürlich jetzt nicht im Sinne von Freundschaft plus, aber wir treffen uns, wir reden, wir beten miteinander, wir essen miteinander und das hilft, ist für mich auch wichtig und hilft auch.
Doch was versteht man überhaupt unter einer offenen Beziehung? Laut Duden gestehen sich zwei Personen die Freiheit zu, auch mit anderen Personen Sex zu haben. Anders als romantische Partnerschaften sind offene Beziehungen, also sexuell, nicht exklusiv. Und wo liegt der Unterschied zu einer polyamoren Beziehung? Ole Liebel?
Genau, also dass die Zuneigung, die sich da zwischen den Menschen außerhalb dieser einen Partnerschaft entfaltet, in einer offenen Beziehung darf das Maß des Freundschaftlichen nicht überschreiten. Und in einer polyamoren Beziehung dürfen halt wirklich auch mehrere romantische Beziehungen parallel miteinander geführt werden. So würde ich diese Unterscheidung vorschlagen.
11% der Deutschen haben bereits einmal eine offene Beziehung geführt. Ich wollte von der Beziehungsexpertin Johanna Degen wissen, ob diese Beziehungsform denn tatsächlich zugenommen hat.
Also ich glaube, vorher gab es auch schon viele offene Beziehungen, da hat man es nur vielleicht nicht ausgesprochen. Manchmal wussten es vielleicht auch nicht alle Beteiligten, also das ist ja schon das ist ein altes Konzept. Ne? Also Außenbeziehungen gab es schon sehr lange und ich glaube eher, das sind Suchbewegungen. Also das ist mein Eindruck, das sind Suchbewegungen, vielleicht auch, weil man an Partnerschaften festhält, die nicht passen und dann versucht man Defizite zu kompensieren. Das ist auch vielen Suchen im Außen, wo die Antwort oft im Innen liegen könnte, zumindest wenn man möchte.
Aber wie funktioniert eine offene Beziehung? Erzählt man dem Partner, der Partnerin denn offen, mit wem man sich trifft, mit wem man sich zum Sex verabredet hat? Johanna Degen?
Also es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle, genau. Dass man sagt, wir erzählen uns nichts, was samstags passiert, ist bei uns kein Thema oder du kannst es machen, aber nur im Sportclub oder du kannst es machen, aber nur einmal mit jeder Person oder wir erzählen uns alles, das ist so die Tyrannei des Intimen, gibt es auch. Also für mich ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen Loyalität und Ehrlichkeit ist für mich, dass du im Moment, wenn wir zusammen sind, ganz präsent bist zum Beispiel oder auch ganz anders. Es ist, dass du mir alles erzählst oder dass du nie was anderes machst. Ist für dich Treue, dass du nie was machst oder dass du mir alles erzählst? Das ist schon mal dein Punkt. Ist für und das sind auch gute Gespräche. Und das machen viele nicht.
Liegt hier also das Problem, dass wir zu wenig kommunizieren? Ist das Scheitern einer Beziehung also auf fehlende Kommunikation zurückzuführen? Johanna Degen?
Ja, aber nicht nur Sex. Also wir kommunizieren super wenig innerhalb unserer Beziehungen. Und ich glaube auch wir führen, nee, ich glaube nicht, ich sage, wir führen Beziehungen, die gar nicht auch diese ganzen gesundheitlichen Aspekte dann gar nicht mitbringen, weil die oft, zu Hause ist es oft der kühlste Ort. Man ist sehr kritisch gegeneinander eingestellt. Man spricht über die Trigger gerade nicht und wir sprechen auch nicht gut und glücklich über unsere Sexualität und auch nicht über unsere Moral. Das wäre aber sowas von nötig. Also es gibt ja Paare und das ist jeweils legitim, die sagen, jeder von uns hat einen Tinder-Account und wir wollen das auch so, weil ich möchte, dass du mich jeden Abend wieder wählst, obwohl du die Alternativen kennst. Und es gibt auch Paare, die sagen, ich habe meine Frau erwischt, die hat einen Tinder-Account, das ist für mich Betrug oder die liked viele Bilder auf Social Media von anderen, das ist Micro-Cheating. Sowas müssen sie klären.
Funktionieren also alternative Beziehungsmodelle nur, wenn man offen kommuniziert? Martin Lindner hat sich auch damit auseinandergesetzt.
Dieser Therapeut, mit dem ich eben gesprochen habe in Vorbereitung, der hat ihm gesagt, das ist einerseits ein großer Vorteil, den er sieht bei Menschen, die Polyamor leben, die müssen das tun. Aber er hat dann auch gesagt, er sieht auch eine große Gefährdung, nämlich dass das zeitlich zum Teil einfach überfordert wird. Aber wenn ich diese Paararbeit nicht einmal leisten muss, sondern mehrfach leisten muss, dann bin ich nur mehr damit beschäftigt, so hat er sich ausgedrückt. Ich weiß es nicht, aber das ist seine Erfahrung aus der Therapie, die er hat.
Aber wie steht eigentlich die katholische Kirche grundsätzlich zu alternativen Beziehungsmodellen? Der Moraltheologe Martin Lindner.
Gleich der Sexualität argumentiert sie, dass das ein Aspekt des Menschen ist, der die Körperlichkeit und die Psyche so sehr involviert, dass die Ausschließlichkeit ein angemessener Ausdruck dafür ist. Und da stellt sich für mich dann eben die Frage, wenn man das jetzt, weil Sie mich gefragt haben, auf die kirchliche Sicht, ob ich dann einem Menschen gerecht werde, wenn ich sage, okay, du bist nur ein Teil für mich, du kannst nur einen Teil befriedigen, aber ich nehme heraus oder auch wir vereinbaren das, dass andere für mich verantwortlich sind, andere Bedürfnisse zu befriedigen. Und da frage ich mich, ist es das, was ich suche, dass ich wirklich jemanden haben muss? Und wenn es einer nicht reicht, weil einer kann es nicht sein, das haben wir auch vorher schon gehört, das wäre eine Überforderung, eine Überlastung. Da würde man jeden Menschen ungerecht, wenn man sagen würde, du bist für alle meine Sehnsüchte und Stillung der Bedürfnisse verantwortlich. Wie wir dann eben damit umgehen, dass ich sage, dann hole ich mir halt das anderswo.
Studien belegen, dass bei rund 50% aller lebenslangen Partnerschaften früher oder später jemand fremd geht. Wäre es da nicht einfacher, von Anfang an eine offene Beziehung zu führen? Martin Lindner.
Die Frage ist, ob das viele wollen. Und wenn es geschieht, dann wird das oft verheimlicht, aus guten Gründen, weil man weiß, man würde die andere Seite sehr tief verletzen. Und das berührt dann offensichtlich doch etwas in Menschen, was über das hinausgeht, wo ich einfach jetzt einmal willentlich sagen kann, okay, ich akzeptiere das, sondern offensichtlich gibt es dann bei vielen Menschen doch noch diese Sehnsucht nach Exklusivität, selbst wenn es dann im Praktischen oft scheitert. Aber wenn, ich weiß nicht, da bist du die Expertin, aber einer der großen Scheidungs- oder Trennungsgründe sind Untreue. Wenn das dann eben dann bekannt wird, dann ist es Krise. Ich denke, Risikobereitschaft gehört dazu, schon ganz einfach deshalb, weil man den anderen Menschen ja eben nicht besitzt und weil der andere Mensch gerade nicht nur das eigene Spiegelbild ist und weil der andere Mensch immer die Freiheit hat, sich auch noch einmal anders zu entscheiden. Das glaube ich, du hast es angesprochen, das macht ja auch das Spannende aus. Der andere könnte sich anders entscheiden, aber ich hoffe, wenn ich ihn mag und wenn ich mich ihm schenken möchte, dass er sich eben wieder neu für mich entscheidet. Und ich denke, es lohnt sich zumindest als Lebensprojekt, weil wenn man das von vornherein in Frage stellt und ablehnt, dann verliert das Ganze auch, glaube ich, ein bisschen den Reiz. Natürlich, wir müssen damit Situationen umgehen, wenn das Scheitern da ist oder wenn es eben nicht funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir eben diesem Spiel der Liebe, diesem Umeinander, Miteinander ringen, gerade auch in Situationen, in denen es schwierig wird und dann nicht einfach sagen, okay, für mich war es, ich orientiere mich neu und finde sofort jemanden, der mich toll findet. Damit auch diese Arbeit an sich selber, von der du gesprochen hast, auch ausweiche, der Beziehungsarbeit ausweiche. Ich glaube nicht, ob das die Lösung wäre, ich denke nicht.
Laut der Partnervermittlung Elite-Partner kann sich jeder vierte deutsche Mann, aber nur jede zehnte Frau eine offene Beziehung vorstellen. Ich habe Johanna Degen gefragt, warum denn Männer den größeren Wunsch haben, ihre Beziehung zu öffnen.
Da gibt es schon Unterschiede, was man sich wünscht und auch, was man sich gesellschaftlich rausnehmen kann. Es gibt auch Theorien, die sagen, Frauen wünschen sich das nicht, weil sie danach geächtet würden. Das Stigma gegenüber Frauen, die mehrere Partner haben, steigt derzeit wieder. Das haben wir überhaupt nicht hinter uns gelassen. Wir sind mitten in einer Retraditionalisierung. All das müssen wir mitdiskutieren. Aber viele Frauen wünschen sich eine erfüllte Sexualität. Da stehen sie den Männern überhaupt nicht nach und sind auch oft ganz vorne an der kritischen Front und wünschen sich da viel mehr Komplexität. Weil Frauensexualität ist komplex. Sie sind also gar nicht lustlos, sondern gelangweilt.
Und wie sieht es in gleichgeschlechtlichen Beziehungen aus? Werden dort öfter offene Beziehungen geführt? Ole Liebl?
Scheint mir fast so zu sein, dass gerade in schwulen Milieus ja die Sehnsüchte genau verschoben sind zu den Heterosexuellen. Also wo sozusagen unter Heterosexuellen eine sehr starke Norm herrscht von monogamen Beziehungen und da irgendwie die offene Beziehung oder die Polyamorie so eine Art Sehnsuchtsort bildet, wo man sich allerlei Dinge ausmalt, die dann ganz toll sind, obwohl das in der Realität auch anders aussehen kann, ist es halt in einem schwulen Milieu so, dass über Jahrhunderte hinweg es unmöglich war, jetzt länger andauernde intime Beziehungen öffentlich zu führen. Das ging immer nur unter dem Label der Freundschaft. Und da hat sich halt auch eine Sexual- und auch eine Beziehungskultur herausgebildet, notwendigerweise, also die sehr schnell und sehr, wie soll ich sagen, sehr körperlich ist. Und da ist es dann auch genau andersrum. Also als ich 9 Jahre mit meinem Freund zusammen war, mir sind ständig Typen gekommen und gesagt, 9 Jahre und das in dem Art und so. Also das war für die unvorstellbar.
Johanna Degen habe ich gefragt, ob offene Beziehungen auch etwas mit unserer sexuellen Identität zu tun haben.
Wir haben jetzt endlich ein Narrativ, und da muss ich auch sagen, da nehme ich mal sogar eine stark politische Position ein. Das ist Quatsch zu fragen, bist du heterosexuell, homosexuell oder sowas, bisexuell, weil heutzutage guckt man eher so, wie viel Prozent heterosexuell bist du? Und ich würde sogar noch sagen, heute, weil das kann sich total verändern und das gibt eine ganz große Freiheit und wir waren an dem Punkt schon mal und interessanterweise war es vor unserer eifrigen Kategorisierung sogar so, dass die Menschen eher mal ausprobiert haben. Ich habe den Nachbarsjungen geküsst, aber deswegen bin ich ja nicht schwul und dann war es ungefährlicher, interessant. Und da dürfen wir gerne wieder hinkommen, wie viel Prozent homosexuell sind sie denn heute, ist die gute Frage, oder in diesem Lebensabschnitt, weil dann auch die Gefahr so rausgeht, jetzt habe ich hier Gefühle und jetzt macht es mich zu irgendeiner Kategorie, da brauchen wir eine ganz andere Perspektive und die ist auch realistisch und das ist fluide über die Lebensspanne und wenn man mit dem Nachbarsjungen den ersten Kuss hatte, dann heißt es erstmal nichts, ich hoffe, es war ein schöner Moment und dann fröhlich weiter und so würde ich es empfehlen. Und das ist auch eine große Befreiung für die Menschen, egal in welcher Lebensphase und egal in welchem Kulturraum.
Der Berliner Ole Liebl hat jüngst ein Sachbuch veröffentlicht. Es nennt sich Freunde lieben und es dreht sich rund um das Beziehungsmodell Freundschaft Plus. Ein Buch, das für mächtig Furore in Deutschland gesorgt hat. Denn das Modell Freundschaft Plus, so meinte Liebl in Brixen, würden sich zwar viele wünschen, aber nur die wenigsten hinbekommen. Dabei hätten Freunde schon immer miteinander geschlafen. Aber kann Sex nicht auch eine Freundschaft zerstören, Ole Liebl?
Ja. Natürlich kann Sexualität eine Freundschaft zerstören, also auch Arbeit kann eine Freundschaft zerstören oder je nachdem, wie sie beschaffen ist, unterschiedliche Interessen, also einfach, dass Menschen sich auseinanderentwickeln. Ich würde mich dagegen wehren, Sexualität oder das Sexuelle immer als so eine bedrohliche Alternativrealität zu zeichnen, die sozusagen über die Beziehung so sich dämonisch hinein und so weiter. Und dann muss es notwendigerweise scheitern. Gegen dieses Modell möchte ich mich wehren.
Hätten sich denn all diese offenen Beziehungsmodelle auch ohne all die Dating-Apps durchgesetzt? Dr. Tinder, Johanna Degen.
Dating-Apps sind ein super Boom gewesen. Und die sind auch jetzt ein riesiger Player am Markt. Und die ermöglichen ganz viel und die bieten eine Logik an. Aber vor allen Dingen entwickeln wir auch selbst Traditionen auf diesen Apps. Und die haben auf jeden Fall einiges verändert oder wir haben zusammen mit den Apps einiges verändert. Und wir haben natürlich jetzt Zugriff auf viele andere. Wir können, wenn wir in der Beziehung unzufrieden sind und die Gespräche nicht führen, die wir führen könnten, um zufriedener zu sein, dann kann man im Gästezimmer sich einschließen, ganz niedrigschwellig Bedürfnisse auslagern. Also wenn Schatzi mich nicht anerkennen möchte, dann finde ich aber sicherlich auf einer Dating-App jemanden, der mir spiegelt, dass ich super bin.
Weltweit sind monatlich rund 75 Millionen Menschen auf Tinder unterwegs. Jede zweite Beziehung beginnt mittlerweile virtuell. Johanna Degen forscht seit dem Jahr 2017 zu Dating-Apps, vor allem eben zum Marktführer Tinder. Meine Frage an Sie, geht es nicht mehr ohne?
Nee, es geht nicht mehr ohne. Und das liegt aber nicht daran, weil die Dating-Apps so super toll sind, sondern das liegt daran, dass wir das Gefühl haben, der öffentliche Raum hat sich für uns geschlossen für die Annäherung. Also eine Vermittlung im Dating-Prozess ist ja nicht neu. Mal war es die Kirche, dann war es die Familie, Freundeskreis, Arbeitsplatz. Jetzt sind das Dating-Apps und Social Media, vor allen Dingen aber Dating-Apps. Und wenn man Menschen fragt, genießen Sie das Geswipe, genießen Sie den Prozess? Eher nicht. Nicht mehr. Ne? Am Anfang hatten wir so eine Dating-App-Begeisterung, jetzt eher eine Erschöpfung. Wenn man dann fragt, wie könnten Sie sich sonst vorstellen, offline fände ich schön, aber geht nicht.
Zu Beginn ihrer Forschung stand die Wissenschaftlerin Tinder und Co. noch positiv gegenüber. Heute erkennt Johanna Degen vor allem ihre Schattenseiten. Sie spricht von einer Online-Dating-Fatigue. Das heißt, die Leute seien erschöpft und merken, dass ihnen die Dating-Apps nicht gut tun. Dennoch swipen sie weiter. Warum? Ole Liebl.
Das ist ja gerade der Punkt. Die Apps sind wahnsinnig frustrierend, aber sie sind so
allgegenwärtig, aber trotzdem swipen man weiter,
dass man es gewissermaßen machen muss. So, Ghosting ist furchtbar, trotzdem ist diese Umgangsform so normalisiert und auch mit der unglaublichen Auswahl, die man hat und dem parallelen Dating, dass es auch einfach ein bisschen zu aufwendig ist, allen Leuten lange Abschiedsbriefe zu schreiben. Nein, ja, wirklich. Also da ist ja plötzlich, da spielt ja so eine ökonomische Logik auch mit.
Abschließend wollte ich wissen, was tun also, wer dennoch online nach Mr. oder nach Mrs. Perfect suchen möchte? Degens Tipp.
Online-Dating oder Social Media, das ist unmittelbar einfach und angenehm, aber hat mittelbar den hohen Preis des ungelebten Lebens. Also niemand hat ein tolles Wochenende in Budapest, wo er die ganze Zeit in der Dating-App war. Aber man kann super viele Konzerte besuchen und nie jemanden rumkriegen, also super unerfolgreich versuchen zu daten. Dann hat man immer noch Musik gehört, Sonnenaufgänge beobachtet, Falafeldöner gegessen, dann hat man das Leben sich angeeignet. Und das ist ein ganz kritischer Unterschiedspunkt.
Also, weniger swipen, mehr leben, das ist der abschließende Tipp von Johanna Degen. Ja, wir haben bei den FF-Talks vergangener Woche über die Dating-App-Fatigue gesprochen. Und diese Woche geht es auch in unserer FF-Titelgeschichte um eine Erschöpfung, wenn auch um eine weitaus gravierendere. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem chronischen Fatigue-Syndrom. Bis zu 4.500 Südtirolerinnen und Südtiroler leiden an dieser Krankheit. Sie sind also dauerhaft müde und erschöpft. Es ist eine Krankheit, die im schlimmsten Fall auch bis zum Tod führen kann. Warum sie nicht weiter tabuisiert werden darf und wie gefährlich sie sein kann, das hat Hanna Lechner in der Titelgeschichte aufgeschrieben. Die 28-Jährige stammt ursprünglich aus Brat, lebt jetzt in Wien und gewann übrigens die erste Ausgabe des Gabriel Grüner Schülerpreises im Jahr 2015. Ja, worüber berichten wir noch? Die Europawahl, die rückt immer näher. Am Wochenende ist es soweit. Wir werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments für die kommenden 5 Jahre wählen. Darunter sind auch 7 Südtiroler Kandidatinnen und Kandidaten. Sie stellen sich der Wahl und wir als Redaktion haben sie gefragt, wofür sie stehen, welchen Einfluss die EU eigentlich auf Südtirol hat und wohin es mit Europa gehen soll. Für ein Südtiroler Unternehmen, für den Meraner Softwareentwickler Regest, geht es jedenfalls mit Jahresende an die Wiener Börse. Friedrich Heinz hat sich erkundigt, wer und was hinter den hochfliegenden Plänen steckt, und er hat die 3 Gründer am Firmensitz in Meran besucht. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie's gut!